sehnte sich eigentlich, dass er diesen seinen Sohn, den er von Rechts wegen als Herr Preis hätte durchprügeln sollen, so wahrhaft zuvorkommend behandelte und nur um sein liebes Gewissen wegen dieser seiner unverzeihlichen Sanftmut zu beschwichtigen, andernteils aber auch, um bei dem Sohne nicht den geringsten Verdacht zu erwecken, dass hinter so vieler väterlicher Zuneigung auch noch andere Zwecke verborgen seien, fuhr er fort, seinem Sohne jede erfreuliche Nachricht mit einer Nonchalance zu eröffnen, als sei ihm selbst nicht im geringsten etwas daran gelegen, als sei die unwillkürliche Liebe eines Vaters zu seinem Sohne einzig und allein Schuld an so vielen Freundlichkeiten, an so entzückender Nachsicht. Mit einem Wort, es war dem schlauen Fabrikanten nur darum zu tun, das Herz seines Sohnes durch namenlose Güte ganz zu gewinnen und ihn zu jedem ferneren Plane weich und willig zu machen, ohne dass der junge Mann selbst darüber zum Bewusstsein käme. Nachdem daher die Unterredung einige Augenblicke gestoppt hatte, fuhr der Alte, als wenn ihm plötzlich ganz andere Gedanken durch den Kopf gingen, in einem glücklich improvisierten, höchst ärgerlichen Tone fort. »Übrigens ist es eine wahre Schande, was du jetzt für ein Leben führst. Ich habe dich doch lernen lassen, alles, was ein Vater seinem Sohn nur lernen lassen kann, und da ich nun endlich hoffen darf, dass du mir wieder von Nutzen bist, dass du dich des Geschäftes etwa annimmst und das Gelernte auch etwas anwendest, da liegst du den ganzen Tag auf der faulen Haut, du bekümmerst dich um nichts, drehst deine Hände in den Haaren herum, lässt dir einen Schnurrbart wachsen, wirfst die Flinte auf den Nacken, isst und trinkst und spazierst und flanierst und kommst abends nicht nach Hause. Und Gott strafe dich und mich, Bengel. Jetzt geht's los, dachte Julius, jetzt kommt die Katastrophe. Vielleicht hat der Buchhalter doch nicht ganz Unrecht gehabt, und fester griff der junge Mann in das Ried seines Dreifußes, als wenn er gefürchtet hätte, dass der herannahende Sturm ihn von seinem Sitz herunterschleudern würde. »Nein, es ist auch nicht länger mehr zum Aushalten«, rief der Alte, »ich kann das Faulenzen nicht länger mehr mit ansehen. Du sollst eine Reise machen, eine Reise in die Schweiz, dann kommst du mir aus den Augen.« Eine neue Überraschung, eine Reise in die Schweiz. Nach den einleitenden Bemerkungen hatte Julius nichts anderes erwartet, als dass jetzt der kategorische Befehl kommen würde. »Du sollst mir aber jetzt arbeiten. Arbeiten sollst du mir 12 Stunden per Tag auf dem Comptoir, auf dem Lager, im Magazin. Du sollst dem Geschäft in Zukunft dienen, unermüdlich, wie es dein Vater getan, 50 Jahre lang. Du sollst dich plagen, in Zukunft arbeiten, arbeiten, oder ich lasse dich hängen, oder ich jage dich zum Taus hinaus, und so weiter und so weiter.« Wie der Vater schon oft zu seinem Sohn gesprochen. Und stattdessen eine Reise in die Schweiz. Vielleicht auf dem neuen Hengst, auf dem Fuchs zu 120 Louisdor, nachdem alle Schulden bezahlt, mit dem Beutel voll Geld, mit einem Kreditbrief vielleicht an einen Basler Bankier für den Notfall. Eine Reise in die Schweiz, in der schönsten Zeit des Jahres, den Rhein hinauf in die Berge, in die Alpen. Verwundert sah Julius seinen Vater an. »Verlassen musst du freilich den Ort deiner Liebe«, dachte er weiter, »verlassen für 14 Tage, für 4 Wochen, vielleicht den Garten und das Haus, das dir teuer ist über alles, wo sie wohnt, die dir das Liebste auf Erden.« »Bist du verrückt geworden, Junge?« rief der Alte und schlug mit der Faust auf das große Schreibpult. »Ich sagte dir, dass du eine Reise in die Schweiz machen sollst, und du erwiderst kein Wort, sperrst den Mund auf und stierst an die Stubendecke.« »Ach, verzeih, lieber Vater, ich dachte, du denkst nichts, das ist bekannt. Ich verbitte mir diese Possen. Nächste Woche reist du ab. Ich bin es müde, deine Faulenzerei länger anzusehen, und nun mach, dass deine Sachen in Ordnung kommen, und nun entferne dich. Wir werden noch weiter miteinander sprechen. Doch halt, noch eins.« Hier faltete der Herr Preis die Zeitung, welche bisher ausgebreitet vor ihm lag, sorgfältig zusammen, warf sie beiseite und legte dann die beiden Arme kreuzweis übereinander auf das Pult, indem er den Kopf mit der grünen Kappe etwas zurückbog, so daß die kleinen, stechenden Augen unter dem grünen Schirm geradeweg scharf auf die seines Sohnes gerichtet waren. Julius, der schon im Begriff gewesen war, das Zimmer zu verlassen, hatte seinen früheren Sitz wieder eingenommen, doch so, daß er seinen Vater nur von der Seite anblickte. Die vielen Freundlichkeiten des Alten hatten ihn gerührt. Es fehlte nicht viel, und er hätte ihm herzlich die Hand gedrückt, ihm gedankt mit der ganzen Wärme eines glücklichen Sohnes, aber eine unwillkürliche Scheu hielt ihn zurück. Auch wußte er sehr wohl, daß dem Alten nichts unausstehlicher war als Herzensergüsse, als sentimentale und gefühlvolle Szenen. Freudig schüchtern blickte der Sohn daher seinen Vater an, als dieser soeben noch mit entschiedenem Tone das »Halt« noch eins ausrief. »Sage mir, Julius, und sei aufrichtig, bist du verliebt?« Ein kalter Schauder fuhr bei diesen Worten dem jungen Mann über Kopf und Rücken. »Bist du verliebt?« fragte der Alte im nachdrücklichsten Tone. Der Sohn war nicht fähig, eine Silbe zu erwidern. Seine Augen senkten sich vor dem durchbohrenden Blick des Vaters. »Ich sehe es, du bist's«, fuhr der Alte fort. »Da haben wir die ganze Pastete. Ich wußte es wohl, ich habe es mir lange gedacht. Ach, du machst mir nur Kummer, das sei Gott geklagt. Und was bist du schon für ein Lump geworden durch diese Liebe? Ein wahrer Jammerkerl, untüchtig, unwillig, faul. Du machst Schulden, lässt dir einen Schnurrbart wachsen.« Und zornig ballte der Herr Preis seine gewaltige Faust. Die grüne Kappe mit dem großen Schirm sank ihm tief ins Gesicht. Rasch sprang er dann vom Stuhl empor, lief einige Male im Zimmer auf und ab und blieb endlich verschränkten Armes vor seinem Sohne stehen. »Und undankbar bist du«, fuhr er mit weicherer Stimme fort, »undankbar bist du, mein Junge. Habe ich dir nicht alles zu Gefallen getan? Habe ich dir nicht neulich ein Gewehr gekauft? Schenkte ich dir nicht noch eben einen Hengst, einen Gaul, der gar nicht zu bezahlen ist? O, du trauriger Schlingel, und jetzt verliebst du dich.« Der Alte schwieg und warf sich wieder auf den ledernen Sessel, ganz seinem Schmerz überlassen. Julius hatte sich indes etwas gesammelt und erwiderte plötzlich, indem er den Kopf ganz emporhob und seinen Vater mit einer halb freundlichen, halb vorwurfsvollen Miene ansah. »Aber, lieber Vater, ist es denn ein so großes Verbrechen, sich zu verlieben?« »Nein, keineswegs, mein Sohn, nein, gewiß nicht. Die Zeit, wo man sich verliebt, das ist die schönste unseres ganzen Lebens. Ach Gott, sich verlieben. Ich weiß recht gut, wie es darum steht. Ich habe mich auch einst verliebt. Jawohl, da war ich ein glücklicher Mensch, und damals war deine selige Mutter ein 18-jähriges Mädchen. Ach, das ist alles vorüber. Ich bin alt, aber nimmer vergesse ich den Augenblick, wo ich sie zuerst sah.« Der Alte fuhr unwillkürlich mit seiner großen Hand nach den Augen und zerdrückte eine schwere Träne. »Nun wohl, lieber Vater«, rief Julius, indem er triumphierend emporsprang, »ebenso gut, wie du dich damals verliebtest, ebenso gut habe ich heute das Recht.« »Ach, das ist ja ganz etwas anderes«, unterbrach ihn der Vater. »Deine Mutter hatte ein Vermögen von 84.000 holländischen Gulden, bares Geld. Da konnte ich mich schon in sie verlieben, da konnte ich schon etwas sentimental werden. Jawohl, es war der gescheiteste Streich, den ich je im Leben machte, dass ich damals vor lauter Liebe fast den Kopf verlor. Aber mit dir ist es ganz etwas anderes. So gewiss ich weiß, dass dort oben am Himmel die Sonne steht, so fest bin ich davon überzeugt, dass du mit deiner Liebe auf eine Person gefallen bist, welche vielleicht auch gar nicht übel ist. Nein, ich versichere dir, sie ist wunderschön. Nun, das will ich dir glauben. Ich glaube, dass sie weder bucklig noch schief ist. Ich gebe zu, dass sie erträglich sein kann, wie man ja tausende von Jungfern hat. Warum nicht? Aber...« Und hier blickte der Herr Preis seinen Sohn wieder mit jenen kleinen, stechenden Augen an, aus denen seine ganze Energie hervorsprühte. »Aber davon bin ich schon im Voraus überzeugt, dass dieses Frauenzimmer deiner hochweisen Wahl nie und nimmer den Anforderungen entsprechen wird, welche ich, Friedrich Preis, mit vollem Recht an die Braut meines Sohnes stellen kann. Mit einem Wort, ich fürchte, dass du eine Wahl getroffen hast, die ich ewig verdammen und verfluchen muß. Ich fürchte, dass du dich an eine Familie gehängt hast, welche nicht auf jener soliden Grundlage steht, die die Garantie alles Glückes ist. Ich fürchte, dass du mit einem Gedanken umgehst, dessen Ausführung dich, mich und unser ganzes Haus auf ewige Zeiten kompromittieren wird. Oh, könnte ich es dir begreiflich machen, dass das Gepräge eines Dukaten nach einem Jahrhundert lustig lachen und blitzen wird, wenn flatternde Locken und rote Lippen längst verweht, vermodert und vergessen sind. Und nun mach schnell und gestehe, was du vorhast. Ich habe das Deklamieren satt. Nicht wahr? Du liebst die Tochter irgendeines Doktors oder Professors, irgendeines armen Teufels, wo man mit der einen Tochter noch sechs andere dazu heiratet, wo man die ganze Familie an den Hals bekommt. Eh bien? Eine Flut von Tränen, welche aus den Augen des unglücklichen Sohnes brach, war die einzigste Antwort. O Herr des Himmels und der Erde, nun fängt der Junge an zu flennen. Eine Antwort will ich haben, und da gibt es Regenwasser. Ich bitte dich, mein lieber Junge, spiele mir keine Komödie. Du weißt, dass ich nicht gerne Tränen sehe. Gib das Heulen auf, sei vernünftig und fange sonst mit an zu flennen, und da heulen wir alle beide. Und das fehlt noch. Siehst du denn nicht ein, dass ich es gut mit dir vorhabe, dass ich nur dein Bestes will? Ich habe dir schon gesagt, dass ich es für ganz natürlich halte, wenn du dich verliebst. Ich wünsche dies sogar, nur sollst du dadurch nicht ins Pech geraten. Vor kurzem sprach ich von der Reise in die Schweiz. Die ganze Reise soll aber nur eine Verlobungsreise sein. Jawohl, mein Sohn, du sollst dort eine reiche Frau erobern. Freue dich. So traurig und niedergeschlagen unser Julius auch war, so könnte es doch nicht fehlen, dass diese Nachricht ihn wieder ins Leben rief und, wenn auch nur augenblicklich, von dem Gegenstande seines Kummers ablenkte. In der verflossenen Sekunde dachte er noch an seine Bertha mit dem ganzen Feuer eines jungen, leidenschaftlichen Herzens. Er dachte an sie, deren Name er gerade in diesem Momente seinem Vater mehr als je zu verbergen suchte, da dieser noch eben den Punkt berührt hatte, an dem die Familie seiner Geliebten trotz allen Adels so schwach war, dass es den guten alten Herrn Preis zur Verzweiflung gebracht haben würde, wenn er gerade jetzt erfahren hätte, dass sein Sohn eben das beabsichtigte, was ihm gewiss am verhaßtesten war, dass sein Sohn damit umgehe, sich der Tochter eines armen Adligen zu verbinden. Alles dies hatte noch eben seinen Kopf durchzogen, da eröffnete ihm der Vater, worin der Zweck der Reise in die Schweiz bestehe, und er stutzte. Die Überraschung siegte plötzlich über die Angst seines Herzens, und einesteils froh darüber, dass die Unterredung eine Wende bekam, in welcher er seine Pläne besser zu verbergen hoffte, konnte er sich außerdem auch einer gewissen Neugierde nicht erwehren, die wohl jeder junge Mann empfunden haben würde, wenn man ihm in vollem Ernst einen sonst so erfreulichen Vorschlag gemacht hätte. »Also in die Schweiz, um ein Mädchen zu freien?«
»Allerdings ein Mädchen, schön wie die Morgenröte, reich wie das Meer.«
»In die Schweiz? Aber mein Gott, da kenne ich ja schon eine Dame, da kenne ich ein Mädchen, das ich liebe.«
»Das du liebst?«
Und der Herr Preis wurde sehr aufmerksam. Wie sollte der Junge mit seiner Wahl gerade auf denselben Fleck gefallen sein, auf dieselbe Stadt, auf dieselbe Familie? Sollte er sie schon kennen, die berühmte Erika, das Wunderkind, so wild, so schön und so reich?
Es ist möglich. Er hat sie in Ems gesehen, das vergangene Jahr, und die tollste Freude zuckte durch die Seele des alten Kaufmanns.
»Die du liebst?« fragte er nochmals. »Gewiss, aber wer weiß, ob du dieselbe meinst, ob es in...«
»In Basel?«
fragte der unvorsichtige Alte. »Ja, in Basel ist es«, jauchzte der Sohn. Und unwillkürlich dachte er an die reiche Erika, die er wirklich einst geliebt hatte. »Und Erika ist es«, fuhr er fort. »Und Es hätte nicht viel gefehlt, dass der alte Preis nach diesen Worten seinem Sohne voll Entzücken um den Hals gefallen wäre. Julius, der sich wirklich in diesem Momente mit vielem Vergnügen jener Tage erinnerte, die er einst mit der Tochter des reichen Basler Bankiers in Ems verlebt hatte, musste gestehen, dass sein Vater eben nichts Schlechtes für ihn ausgewählt hatte. Er überließ sich einen Augenblick jener süßen Empfindung, welche er natürlicherweise bei Andenken an ein holdes Wesen verspürte, das er einst mit seligen Augen betrachtet, das er oft an seinem Arm durch die Blumen des Frühlings geführt hatte, entzückt von dem Liebreiz seiner Gefährtin und dem Zauber einer prächtigen Landschaft, die sie umgab. Als er indes gleich daran dachte, dass er bald darauf seine Bertha kennenlernte, da sank vor dieser hohen, gewaltigen Schönheit das Bild jener lieblichen Schweizerin plötzlich in nichts zusammen, und unwillig darüber, dass die wahre Göttin seiner Jugend auch nur einen Augenblick aus seiner Brust hätte verdrängt werden können, schickte er sich an, seinem Vater auf der Stelle reinen Wein einzuschenken und zu erklären, dass er nie und nimmer in die Schweiz reisen werde und dass er nie an einen Besuch bei der übrigens so liebenswürdigen Erika zu denken sei. Er räusperte sich, er stotterte, jetzt fing er an zu sprechen, zwei-, dreimal, aber vergebens, denn immer unterbrach ihn der fröhliche Alte. »Du machst eine famose Partie, Junge. Es ist gar nicht daran zu zweifeln, dass du alles gut gehen wird. Du weißt, dass der Vater der Erika vor einiger Zeit gestorben ist. Das Mädchen steht jetzt ganz unter der Vormundschaft des Onkels. Und den kenne ich. Er ist ganz mit mir einverstanden und schrieb mir noch vor kurzem, dass auch Erika selbst gar nicht abgeneigt sei, nächstens zu heiraten, dass sie dir sehr gewogen sei und so weiter. Du sollst sehen, es macht sich alles. Sei nur nicht bange und erspare dir alle Einwendungen, aber du bist doch ein dummer Junge. Warum Geweine und Geheul, wenn du solche Sachen vorhast? Daraus brauchst du kein Geheimnis zu machen, deswegen hast du dich nicht abzuhärmen. Ich meinte, du dächtest an ganz andere Sachen. Wir sind jetzt ganz gute Freunde und nun mach auch gleich Anstalten zur Reise. Für Reisegeld und so weiter werde ich schon sorgen. Ich sage dir, die Dirne ist schändlich reich. Du wirst einer der reichsten Leute in der ganzen Rheinprovinz, wenn du dich etwas zusammennimmst. Und nun mach dich aus dem Staube. Julius wollte noch etwas erwidern, da wurde die Tür des Comptoirs geöffnet und der Buchhalter Weber, halb außer Atem, eilte ins Zimmer. »Fräulein Erika, Theatralix, mit ihrem Onkel, soeben aus der Schweiz angekommen, warten im roten Salon im Wohnhaus.« »Gott sei Dank, da sparen wir die Reisespesen«, rief der Herr Preuß und stürzte hinaus. Julius stand wie vom Donner gerührt.